Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, diese Ausgabe ist etwas aus der Reihe. Wir haben ja normalerweise alle 3 Wochen eine Ausgabe, aber diesmal sind wir etwas schneller. Es hat auch damit zu tun, dass wir sehr viel Material haben im ersten Halbjahr und das unseren Hörerinnen und Hörern zeitnah zur Verfügung stellen wollen. Und aber auch der Grund ist, dass dies eine Ausgabe ist, die sich auch mit einem besonderen Thema beschäftigt.
Genau, der Film heißt Freunde. Geschrieben von David Ungureit, er lief schon im vergangenen Herbst und das Besondere ist eben, worüber ihr auch hauptsächlich gesprochen habt, dass dieser Film umgeschrieben werden musste auf Corona-Bedingungen. Drehen unter Corona-Bedingungen, das ergibt ja dann auch immer Konsequenzen für die Drehbucharbeit, weil das entsprechend gestaltet werden muss. Und das ist ja weiterhin noch ein aktuelles Thema, wo man immer wieder drüber nachdenken muss, wie man unter diesen Bedingungen Filme machen kann, Filme drehen kann. Ja, darüber habt ihr insbesondere gesprochen.
Genau, das hat mich tatsächlich interessiert. Wie gesagt, das Gespräch ist auch schon ein bisschen länger her. Weil wir strahlen das jetzt aus, weil es ja leider, du hast es gesagt, immer noch ein aktuelles Thema ist. Und Freunde läuft auch noch in der Mediathek. Das kann man sich dann auch immer noch angucken. Du hast es gesagt, eigentlich war ein anderer Film geplant. Und die Aufgabe war jetzt, ein Kammerspiel zu erzeugen, zu schreiben, das man sehr einfach unter Corona-Bedingungen umsetzen kann. Genau, David ist ja ein sehr, sehr renommierter Kollege.
Mhm. Wir hatten ihn ja schon mal hier interviewt. Damals ging es um den Film Männerhort. Da hast du mit ihm schon ein Gespräch geführt. Ich will nicht alle Titel aufzählen, die er geschrieben hat. Er ist sehr produktiv und sehr gut im Geschäft. Schreibt Serien und Reihen. Vielleicht ein paar Stichworte kann man geben. Er hat viel Notruf Hafenkante zum Beispiel geschrieben. Er hat auch Tatorte geschrieben. Und was sicherlich auch sehr bekannt geworden ist und gern gesehen wurde, das Pubertier nach dem Roman von Jan Weiler. Da hat er mehrere Drehbücher dafür geschrieben. Das war ja eine Reihe. Und eben Freunde, wie schon erwähnt, Regie geführt hat hier Rick Ostermann und das wurde vom Hessischen Rundfunk im vergangenen Jahr 2021 produziert. Und ich denke, da können wir mal reinhören in euer Gespräch.
Ja, David, erzähl ein bisschen was zu deiner Biografie, deiner Filmografie. Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen?
Ich habe Germanistik studiert, Theater, Film und Fernsehwissenschaften, Amerikanistik und habe in der Zeit aber immer eine Band gehabt und eigentlich war das Ziel, Musiker zu werden. Wir haben eine Band mit deutschen Texten gehabt und ich habe immer die Texte geschrieben und auch Songs zum Teil, aber die Menschen mochten immer mehr die Texte als die Musik, sodass ich irgendwann gemerkt habe, das wird nichts mit der Musikerkarriere und zu der Zeit ein Schulfreund von mir, der Schauspiel studiert hat in Stuttgart, der hat irgendwann eine Rolle ergattert in einem Fernsehkrimi und wir trafen uns zum Frühstück und er zeigte mir das Drehbuch. Und er sagte, guck mal, was ich hier für einen Scheiß spielen muss. Und wir waren jugendlich arrogant und haben das durchgeblättert, haben uns köstlich amüsiert und haben einfach beschlossen, das können wir besser. Und dann haben wir uns hingesetzt, lange Jahre, es ging wirklich über mehrere Jahre, und haben gesagt, wir schreiben jetzt das Drehbuch für den Film, den wir sehen wollen, im Kino. Und das war ein Science-Fiction-Film mit virtuellen Welten. Zu der Zeit kam gerade auch Morphing auf, dieses Video von Michael Jackson, Black and White. Und wir haben einfach ohne irgendeinen Gedanken an Budget oder sonst was zu verschwenden, drauf losgeschrieben und eine völlig verrückte Geschichte geschrieben. Wäre, glaube ich, auch ein 2-Stunden-Film geworden mindestens. Und der wurde irgendwann mal kalkuliert, hätte, glaube ich, 50 Millionen Dollar gekostet zu der Zeit, wurde also folgerichtig auch nie gemacht. Aber wir haben eine Drehbuchförderung gekriegt, wir haben einen Entwicklungsvertrag gekriegt und wir haben uns statt eines Honorars ein Seminar bei Frank Daniel finanzieren lassen. Das war damals im völlig neuen European Film College in Ebeltoft in Dänemark. Und das war dann eigentlich für mich so die Initialzündung zu sagen, das ist das, was ich machen will. Weil da war man plötzlich in einem kreativen Umfeld. Überall saßen Leute mit Laptops und schrieben an den Geschichten, die man dann Stunden später mit den amerikanischen Dozenten besprach. Und die waren unglaublich motivierend. Und man hat dann so einen Kurzfilm da entwickelt. Und das ging über 10 Tage. Und danach wusste ich eigentlich, das will ich machen. Ich will Drehbücher schreiben. Und zu dem Film Game Over, zu dem Drehbuch Game Over hieß das, Und das war dann auch so ein Einstieg, weil wir haben das natürlich rumgeschickt. Die Leute haben alle gesagt, das ist total crazy, das können wir nicht machen, ist viel zu teuer. Aber sowas haben wir bisher noch nicht gekriegt, so on spec, so ein Drehbuch, so verrückt. Und die fragten dann, ob wir nicht Lust hätten, für sie was zu schreiben. Und der Freund von mir wollte dann lieber seine Schauspielkarriere weiterführen. Und ich blieb dann beim Schreiben und habe gemerkt, das ist es. Und die ersten Jahre, muss ich sagen, habe ich eigentlich nur von Exposé-Schreiben gelebt, von Konzepten, die alle gut bezahlt wurden und die aber nie gemacht wurden. Aber so die Erfahrung, hey, mit Schreiben kann man Geld verdienen, war sowas, was ich aus der Musikerzeit nicht so kannte. Und dann kam irgendwann das erste Ding, was auch wirklich gemacht wurde. Das war ein Serienkonzept, was ich mit zwei Kollegen geschrieben hatte. Und daraus wurde dann die WDR-Serie Die Anrainer. Und das war natürlich toll, weil das eine Weekly war und man sehr schnell gesehen hat, wie das, was man geschrieben hat, eigentlich dann auf dem Bildschirm aussah. Und ich war echt ein Greenhorn, aber das war so ein Reinwachsen, einfach durch diese schnelle Taktung von Schreiben und Gucken, habe ich unheimlich viel gelernt. Und dann kamen eben so die nächsten Sachen, dann wurden Leute darauf aufmerksam und fragten, hast du nicht Lust, für die Serie mal zu schreiben und für die? Und ich habe lange, lange, lange Jahre, bevor es überhaupt einen Serienboom gab, als das eher noch so ein bisschen so ein Stiefkind des Fernsehens war, Serien geschrieben, eine nach der anderen. Und dann eigentlich später erst 90er. Wurde ich Drehbuchautor.
So, okay. Und was würdest du sagen, so ein paar Highlights, wo du selbst sagen würdest, das bringt mir auch noch Spaß, das heute zu gucken? Von den Sachen, die du gemacht hast, geschrieben hast?
Daniel Lowinski, auf jeden Fall. Das war eine Traumzusammenarbeit mit zwei ganz großartigen Kollegen, mit Benedikt Gollhardt und Marc Terjung. Wir waren dann alle drei Headwriter in den letzten drei Staffeln und das war einfach ein traumhaftes Arbeiten und das war tolles Fernsehen, finde ich auch heute noch. Ich mag immer noch auch einige Märchenfilme, die ich geschrieben habe. Ich mag auch Rennschwein Rudi Rüssel, eine Kinderserie, die so immer, Kinderfernsehen fliegt so immer unterm Radar, das kriegt so niemand mit eigentlich, aber das macht total Spaß, auch wenn es nicht so gut bezahlt ist wie andere Sachen. Ich mag immer noch unseren Kinofilm Systemfehler, eine Bandgeschichte auch. Und der so eigentlich überhaupt keinen Erfolg hatte, der aber inzwischen bei Amazon sehr gehypt wird und der immer mal wieder läuft und auch ganz gute Quoten hat. Ich mag sehr die Filme, die ich für den HR gemacht habe. Zwei, das war Bist du glücklich, der auch den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hat. Und ein Tatort, der so ein bisschen schräg daherkam, die letzte Rolle von Hannelore Elsner, zumindest die letzte, die sie zu Ende gespielt hat. Ich kann mit ganz vielen Sachen leben, die ich geschrieben habe. Und bei manchen sage ich so, würde ich heute anders machen.
Okay. Und ich sehe bei dir ja im Hintergrund Gitarren stehen. Du spielst ja immer noch, ne? Du hast immer noch eine Band. Eigentlich, muss man dazu sagen, eigentlich, weil seit einem Jahr dürfte ja nicht mehr auftreten. Aber ist es so, du hast ja noch eine Band, ne?
Ich habe zwei Bands sogar. Ich habe eine Band mit meiner Agentin und mit meinem Co-Autor von dem Film Systemfehler, wenn Inge tanzt, mit dem Rainer Everin und der Annika Hohl. Da spielen wir Country. Und ich habe aber noch eine andere Band, mit der machen wir eher richtig Rockmusik. Und beides ruht seit jetzt fast anderthalb Jahren natürlich. Und das ist fehlschmerzhaft. Und der Grund, warum die Gitarren hier stehen, hat aber auch damit zu tun, dass ich vor einem Jahr so kurz vorm ersten Lockdown umgezogen bin in eine etwas kleinere Wohnung und die Gitarren jetzt ein bisschen hier geparkt werden so lange, bis der Proberaum auch wieder begehbar ist.
Und wir sind eigentlich da ja schon mitten im Thema, weil es geht ein bisschen darum, du hast einen Film gemacht zu Corona-Zeiten, ja, der eigentlich anders geplant war. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist es dazu gekommen? Was war eigentlich der Plan von dem Film? Und wie hat sich der verändert?
Der hat sich total verändert. Der eigentliche Plan war nämlich, im Herbst 2019 kam die Idee auf, nach den beiden HR-Filmen, die ich gemacht habe, einen weiteren zu machen, und zwar ein Roadmovie über zwei alte Freunde, die zusammen durchs Rheingau fahren und dabei auch viel Wein trinken. Und es gab zwei Drehbuchfassungen, drei Drehbuchfassungen sogar, bis wir dann im Ende März, April ungefähr 2020 gesagt haben, das können wir vergessen. Also wir können keine Reiseproduktion machen. Wir können auf keinen Fall mit einem Team von vielleicht, weiß nicht, 40, 50, 60 Leuten durchs Rheingau fahren in Corona-Zeiten. Was machen wir denn jetzt? Und dann kam irgendwann die Idee auf, ich glaube von Jörg Himstedt, dem HR-Redakteur, zu sagen, lass uns doch ein Kammerspiel draus machen. Das war natürlich eine verrückte Idee, weil es gibt kaum gegensätzlichere Dinge als ein Roadmovie und ein Kammerspiel. Und ich habe dann auch gesagt, okay, die Grundkonstellation, zwei alte Freunde treffen sich nach langen Jahren wieder und haben Dinge zu besprechen, die weit in der Vergangenheit liegen, die vielleicht das Leben gegenseitig nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen. Aber warum nicht das in einem Haus spielen lassen? Und dann war es wirklich eine glückliche Fügung des Schicksals, dass auch jemand vom Hessischen Rundfunk eine Location entdeckt hat. Und zwar ist das eine alte Villa in der Nähe von Frankfurt in Dörnigheim. Da wohnte früher eine Familie, die Furniere herstellte und damit offenbar sehr viel Geld verdient hat, weil da drumherum war ein riesiges Grundstück, also ein Park, ein Wald mit einem See. Und in dem Haus gab es einen leeren Swimmingpool und es ist wirklich kein schönes Haus, aber es ist so ein Haus, was so eine Geschichte erzählt. Und bevor ich anfing zu schreiben, also wir waren da dabei, gerade so die Grundkonstellation der Figuren überhaupt erstmal klar zu ziehen, haben wir diese Location gesehen und sind da durchgegangen und haben gesagt, hier spielt diese Geschichte. Und da gab es alle möglichen Dinge, also neben den Räumlichkeiten und dem See und dem Park und so weiter, was man natürlich alles bespielen konnte. Da standen ein paar Golfschläger rum, da standen ein paar Angelruten rum. Da gab es so einen Weinkeller, der verschlossen war, wo man aber so, die hatte so Waben, wo die Weinflaschen drin war an beiden Seiten von der Wand und hatte so eine Gittertür, wo man so durchfassen konnte. Und das sind nachher alles Elemente gewesen, die in diese Geschichte eingeflossen sind, weil die so mit diesem Haus verbunden waren. Also die beiden, ist ein Zwei-Personen-Stück, es sind immer noch die beiden Freunde, die sich nach langer Zeit wieder treffen. Die haben dann irgendwann Lust auf einen Wein, aber der Weinkeller ist abgeschlossen und sie kommen da nicht rein und sie versuchen dann irgendwie an diese Weinflaschen zu kommen, indem sie da durchfassen. Sie fangen auch irgendwann an, Golf zu spielen auf diesem Gelände und erzählen, dass sie das früher auch gemacht hätten und so weiter. Also das war so inspirierend. Die Location hat im Grunde schon ganz viel vorgegeben, was ich dann aufgenommen habe. Und wir hatten zwei Hauptdarsteller, Justus von Donani und Uli Mattes, die ursprünglich auch schon für den Roadmovie vorgesehen waren, die dann zwischenzeitlich auch mal sagten, als die, ich glaube, zweite Drehbuchfassung da war, es ist ihnen vielleicht ein bisschen zu klamaukig und sie wissen nicht so genau. Und ich weiß nicht, ob wir sie gekriegt hätten, wahrscheinlich nicht, aber mit dieser Kammerspielgeschichte, da waren sie nach der ersten Drehbuchfassung total begeistert und haben gesagt, wir sind dabei, wir machen mit. Was bei den beiden sicher nicht an mangelnden anderen Aufträgen gelegen hat, sondern sie wollten das machen. Und es war eine relativ kurze Entwicklungszeit, die wir hatten, weil es eben diesen Timeslot gab, in dem gedreht werden sollte. Es sollte eine Geschichte sein, die im Sommer spielt, eben, dass wir auch draußen viel machen können. Und das war sehr ungewöhnlich, weil wir eigentlich nur so ein Pitch-Papier hatten und zusammen mit Rick Ostermann, dem Regisseur, uns dann immer im Plattenbau unten beim HR getroffen haben, in Abstand da gesessen haben und uns so Bälle zugespielt haben. Und es war tatsächlich auch so, dass ich dann so die ersten 10 Seiten vom Drehbuch schon in die Runde geschickt habe und wir die diskutiert haben. Und dann formten sich langsam die Figuren und dann war langsam klar, was wir erzählen wollten. Wir hatten so ein paar Pflöcke, wo wir gesagt haben, da und da geht's hin und da endet die Geschichte. Aber ein Kammerspiel hat natürlich nochmal so ganz eigene Herausforderungen. Und das war eine seltsame, aber wirklich sehr schöne, befruchtende Arbeit, weil man dann die Texte hin und her schickte, dann telefonierte oder sich wieder traf und dann schrieb ich einfach weiter. Und irgendwann war eine erste Fassung da und die war schon ganz gut, glaube ich.
Also es war einfach. Es gibt. Genau, meine Frage ist ein bisschen, wie sehr das Roadmovie mit dem Kammerspiel zu tun hat. Es gibt ja in dem Kammerspiel, der Film, der jetzt fertig ist, ich will nicht spoilern, ein Familiengeheimnis, sage ich mal so. War das auch schon im Roadmovie drin?
Nein.
Solche Elemente?
Nein, das war da nicht drin. Es war eine ganz andere Konstellation. Es war zwar auch ein naher Todesfall führt die beiden Freunde wieder zusammen. Es war so, die waren früher dicke Kumpels in einem ganz kleinen Ort, ehemals im Rheingau, jetzt eben in Dörnigheim. Die Mutter des einen ist gestorben, der damals das Dorf verlassen hat, und er kommt wieder zurück und die beiden gehen auf eine Sauftour und es passieren lauter sehr crazy Dinge. Hier haben wir nur die Grundkonstellation, die zwei Freunde werden durch einen Todesfall einer gemeinsamen Bekannten wieder zusammengeführt. Also die Frau des einen ist gestorben, die der andere auch kannte. Und just am Tag der Beerdigung kommt der eine wieder zurück und steht plötzlich in dem Haus, was das ehemalige Elternhaus des anderen ist, wo der aber die letzte Zeit drin gewohnt hat. Das ist eben diese Location. Mhm. Und sie fangen an zu reden. Und das ist natürlich ein Talkie, aber dadurch, dass die Umgebung so reich und so filmisch auch war, konnte man auch wirklich Bilder machen. Also es wird nicht nur geredet, es wird auch geschwiegen, es wird auch, wie gesagt, Golf gespielt. Es werden Steine übers Wasser geflitscht und lauter Dinge, die mir eben erlaubt haben, mal so aus dem Reden auch rauszukommen und die beiden einfach überlegen zu lassen, ob sie eigentlich noch Freunde sind oder nicht. Also der Film heißt auch Freunde und darum geht's.
Du hast es gesagt, Kammerspiel legt es ja auch nahe, Talkie, Dialoge. Ganz generell, wie gehst du an das Schreiben von Dialogen ran? Also versuchst du dir erstmal die Figuren vorzustellen, um dann in die Dialoge zu gehen? Oder schaffst du durch die Dialoge die Figuren? Also ganz auch praktisch, wie schreibst du Dialoge?
Eher zweites. Also ich muss immer die Figuren reden lassen, damit ich sie kennenlerne. Ich schreibe gerne einfach, auch wenn ich nur eine grobe Idee habe von einer Figurenkonstellation, irgendeine Szene. Also ich überlege mir irgendwas, was nachher vielleicht gar nicht im Film vorkommt, und lass die beiden reden. Das können dann manchmal Szenen sein, die sind 10 Seiten lang, aber ich will einfach hören, wie die miteinander umgehen. Und das ist dann so der Prozess, wie ich an die Figuren rankomme, wie die miteinander reden. Das verändert sich auch im Verlauf des Schreibens. Ich merke das manchmal, wenn ich so alte Szenen, wo ich Figuren dann selber beim Schreiben kennengelernt habe, nochmal lese, dass im Verlauf des Schreibens plötzlich so Charaktereigenschaften sich rauskristallisieren. Was für eine Art von Humor hat jemand? Wie reagieren zwei Leute? Haben die den gleichen Humor? Hat einer vielleicht gar keinen? Ist einer sehr aufbrausend? Wird mir das helfen? Versteht der eine immer den Humor des anderen nicht? Und daraus entsteht wiederum was Neues. Lauter so Dinge. Das ist bei eigentlich allen Sachen, die ich mache, fange ich, nachdem ich überhaupt erstmal Figuren habe, an, die miteinander reden zu lassen.
Und wie bewusst machst du dir diese Elemente, von denen du gerade gesprochen hast? Also zum Beispiel, sagst du dir bewusst, der ist ja leicht aufbrausend oder was auch immer, oder ist das etwas, was dann intuitiv du dann fortsetzt in der weiteren Arbeit? Oder setzt du dich irgendwann hin und machst so eine Art Liste von Charaktereigenschaften im Kopf oder auf dem Papier?
Also im Kopf mache ich die sicher, auf dem Papier mache ich die nicht, weil das ist ganz oft so, man erfindet eine Figur und schreibt da eine lange Biografie und eine Backstory und das bleibt aber alles immer Papier. Entscheidend ist nachher, wie die Figuren miteinander umgehen, wie die aufeinander reagieren. Und deswegen schreibe ich auch so ungern so Sachen wie Bilder-Treatments oder sowas, weil man dann nachher im Drehbuch ganz oft so papierne Figuren hat und das Drehbuchschreiben selber sowas wie Malen nach Zahlen wird. Ich mag das immer, wenn die Figuren beim Schreiben plötzlich so ein Eigenleben entwickeln und dann vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen wollen, als man das ursprünglich mal dachte. Und man ist dann eigentlich immer gut beraten, der Figur zu folgen, weil die weiß immer besser, wo sie hin will. Und dann ist das so ein Zeichen dafür, dass eine Figur lebendig ist. Also wenn das nicht passiert, werde ich eher nervös und sage mir, was stimmt nicht.
Und polischst du dann die Dialoge oder ist es bei dir eher so, dass du langsam schreibst, über jeden Satz nachdenkst oder schreibt sich das schnell und du gehst hinterher nochmal rüber?
Also ich versuche das immer so in einem Rutsch hinzukriegen. Manchmal sitze ich an einem Satz einen halben Tag. Also gerade wenn es Funny Lines sind, ist es wahnsinnig schwierig. Und manchmal ist man in so einem Flow, da schreibe ich 5 Seiten innerhalb von einer Stunde. Und manchmal ist das dann auch gut. Natürlich gehe ich dann da auch nochmal drüber und gucke mir das an und sage, hier an der Stelle ist es zu verquatscht, das kann ich weglassen. Oder hier die Funny Line ist viel besser oder sowas. Aber es ist ganz davon abhängig, wie lebendig die Figuren sind und wie gut ich die schon kenne. Und manchmal lasse ich die dann einfach laufen und denke gar nicht mehr groß drüber nach, sondern habe die vor mir. Und ich spreche die Dialoge immer vor. Also ich höre mir an, wie das klingt.
Wenn du sie schon geschrieben hattest oder bevor du sie aufschreibst?
Während ich sie aufschreibe. Also ich, oder sagen wir, ich schreibe den Satz auf und spreche ihn. Manchmal spreche ich ihn auch, während ich das mache oder bevor ich es mache. Also ich will den Satz auf jeden Fall hören, weil es ist nochmal was ganz anderes, ob man ihn liest oder ob man ihn hört. Mhm. Und auch einen Rhythmus kriegt man dadurch viel besser mit. Mhm.
Und gibt es bei dir dann irgendwann einen Moment, wenn das ganze Buch fertig ist, wo du nochmal dezidiert eine Dialogarbeit machst? Also wo du dann sagst, jetzt gucke ich mir nur nochmal die Dialoge an und gar nicht mehr so sehr die Handlung, den Plot?
Nee, das habe ich eigentlich während des Schreibens schon gemacht. Also das, ich mache nochmal, ich lese es nochmal durch und mache nochmal eigentlich einen Rechtschreibtest. Und guck mir an, ob alles richtig geschrieben ist. Aber manchmal bleibe ich dann an irgendwas hängen, klar, und sag mir, nee, das kannst du besser machen. Aber eigentlich ist das nochmalige Lesen eher für die Rechtschreibung, als um die Dialoge nochmal zu shapen. Weil dafür habe ich genug Zeit damit verbracht. Also das ist auch noch ein Vorteil, wenn man nicht wahnsinnig viel Zeit damit verbringt, ein ausführliches Exposé, ein Treatment, vielleicht sogar noch ein verhasstes Bilder-Treatment zu schreiben. Man hat mehr Zeit für das Drehbuch. Und die Zeit ist dann halt auch dafür da, um bei jeder Szene zu sagen, okay, die hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und das funktioniert so. Mhm. Und ich versuche an jeder Szene immer so einen dramaturgischen Bogen auch aufzubauen, dass die Szene auch für sich so stehen könnte.
Überlegst du dir den vorher, bevor du losschreibst? Oder ist es so, du startest Küche in Tag und mal gucken, was passiert? Oder weißt du dann schon, was passiert? Ungefähr.
Ich weiß ungefähr, was passiert, aber oft ergibt sich der Bogen und der Deckel auf der Szene drauf aus dem Dialog. Dass plötzlich was aufgenommen wird, was ganz am Anfang gesagt wurde und dann gibt's nochmal einen Deckel auf die Szene drauf und das kann man sich nicht vorher ausdenken. Also dafür müssen die Figuren schon miteinander umgehen und miteinander reden.
In dem Fall jetzt hattest du ja tatsächlich zwei Schauspieler, also von denen du wusstest, dass sie das spielen, ja. Hat dich das in irgendeiner Weise beeinflusst? Hast du da immer Mattes gesehen und hast gesagt, der würde das jetzt so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es total inspirierend zu wissen, für welche Schauspieler ich schreibe. Wobei es in diesem Fall so war, dass wir wirklich lange überlegt haben, wer von beiden welche Rolle spielt. Und das auch eigentlich erst dann nach dem Schreiben so klar war, okay, es ist besser, wenn wir das rumdrehen und wenn wir das andersrum machen. Das heißt, ich habe natürlich immer irgendeinen von den beiden für die Szene im Kopf gehabt, habe mir aber gleichzeitig gedacht, wie wäre es denn andersrum? Und ich glaube, es würde auch andersrum funktionieren. Ich bin aber sehr sicher, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben dann in der Besetzung. Weil die beiden waren da sehr drin. Es gab eine sehr beglückende Leseprobe, die wir dann da an der Location hatten. Also man muss sich ja zurückerinnern, wie das da war. Wir mussten vorher wirklich Tests machen. Das war dann der erste Corona-Test, den ich gemacht habe im HR. Und dann fuhr man da getrennt an die Location, traf sich da draußen im Freien. Es war zum Glück schönes Wetter und wir saßen in großem Abstand an einem Tisch und lasen dieses Buch. Und es war einer der absolut beglückendsten Momente im Verlauf dieses ganzen Prozesses, als ich die gehört habe, die beiden, und gehört habe, wie die das machen und wie das klingt. Das war wie Musik.
Hm. Haben die dazu einen Kommentar abgegeben und haben gesagt, ich würde das vielleicht doch anders formulieren oder ich würde das anders sagen, die beiden?
Ganz wenig, wirklich ganz wenig. Es ging eher darum, wo Pausen liegen und wie lange Pausen sind. Es wurden ganz wenige Sätze gestrichen. An einer oder anderen Stelle habe ich dann nochmal gesagt, da noch ein anderer Vorschlag. An manchen Stellen haben sie tatsächlich gesagt, das würden wir gerne anders machen. Aber es war nie so, ich muss mir das mundgerecht machen oder sonst was. Es wurde auch nicht viel improvisiert hinterher. Also es wurde wirklich ziemlich nah am Text gearbeitet. Und dafür war die Leseprobe auch da. Also ich habe danach noch eine weitere Fassung gemacht, wo diese Sachen aufgenommen wurden. Aber das war Arbeit für einen Tag höchstens.
Mhm. Und bei dem Dreh warst du da ab und zu mal anwesend. War wahrscheinlich ein bisschen wegen Corona auch nochmal doppelt schwierig. Aber wäre ja auch bei so einem Kammerspiel durchaus möglich, da mal hinzufahren und zu sagen, ich guck mir das mal an.
Ja, also es war, ich kann mit dem Motorroller dahin fahren von hier aus. Ich war mehrmals da und wollte mir natürlich auch das Set angucken. Es war natürlich unter Corona-Bedingungen schwierig, aber auch das hat mich interessiert, wie die das machen. Also es wurde da mit verschiedenen Farbbändern für verschiedene Teams gearbeitet und wir waren ja relativ früh in Corona wieder am Drehen, so dass es da natürlich dann erste Hygienekonzepte gab. Man hatte aber noch nicht so die Erfahrung, die man jetzt hat mit all dem. Es ist dann schon anders, wenn man zum Catering geht morgens und da gibt's ein Frühstück und man kriegt das alles so zugeteilt und man darf auch nicht im selben Raum mit dem sein und dann gibt's verschiedene Sektionen und Farbbänder und sowas für jedes Gewerk. Das wollte ich mir angucken, das habe ich auch ein paar Mal gemacht und ich war dann auch beim Abschlussfest und so weiter, klar. Also das war, ich war da auch willkommen, also das ist war mit Rick Ostermann, wunderbarer Regisseur, der auch während des Drehs ab und zu anrief und sagte, wir sind an der und der Szene und wir machen das. Ich habe immer Muster geguckt und dann motiviert und gesagt, ich finde es total super, es sieht geil aus und weiter so. Also das war so ein Geben und Nehmen, das war sehr schön.
Haben sich da noch Änderungen ergeben während des Drehs für dich? Also wo du gesagt hast, oh, ich sehe jetzt was und will darauf noch ein bisschen eingehen und können wir die Szene, ich will die Szene nochmal umschreiben?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe die Muster gesehen und habe gejubelt und habe gesagt, es ist total klasse. Es gab einen Nachtdreh, bei dem ich dabei war, weil das gab da ein paar Special Effects und da war natürlich, es brannte ein Mofa namens Grabowski. Und das wollte ich mir angucken und das dauerte wirklich bis um 4 Uhr früh und ich war happy und es sah besser aus, als ich es mir vorgestellt hatte. Also es war, ab einem bestimmten Zeitpunkt war das dann einfach auch so loslassen und machen lassen und es funktioniert. Die Vorarbeit war gut genug von allem.
Du hast ja jetzt sozusagen einen nicht realisierten Film, das ursprüngliche Road Movie. Ja. Was passiert damit?
Ja, da sind wir im Moment dran, weil es hieß dann, okay, wir haben ja eigentlich noch diesen on hold gestellt und das ist kein abgenommenes Drehbuch, das war auch Work in Progress. Was machen wir denn damit? Und ich habe dann gesagt, die Grundkonstellation, die haben wir jetzt für das Kammerspiel genommen, aber lass uns doch nochmal nachdenken, wie man das ganz anders aufsetzen kann und wirklich mal abgesehen von, es sind zwei Menschen, die unterwegs sind, es werden jetzt keine Männer mehr sein, sondern Frauen. Die Konstellation, wie die sich kennenlernen, wird auch völlig anders sein. Es ist auch keine Geschichte, die so retrospektiv ist, also die in die Vergangenheit schaut, sondern eine, die in die Zukunft schaut. Es wird auch nicht das Rheingau sein, aber es ist einfach die Idee nach wie vor zwei Menschen unterwegs. Und da sind wir gerade dabei zu gucken, wie wir damit weitermachen. Und ich bin am Überlegen, wie man daraus eine Geschichte machen kann. Ein erstes Pitchpapier gibt's dazu.
Okay, das heißt, aus 1 macht 2 sozusagen, hat in dem Fall für dich Corona bedeutet.
Wenn man das so will, ich würde den Ereignissen jetzt nicht vorgreifen wollen, aber zumindest sind wir da dran und es gibt nach wie vor diese erste Grundidee, weil wir wollten ja eigentlich einen Roadmovie machen, dann sind wir noch dran. Ob das nachher ein Film wird, wird sich zeigen, aber auf jeden Fall, wenn du so willst, aus 1 macht 2, ja, kann man sagen. Auch übrigens die Idee aus dem Kammerspiel eine Fortsetzung zu machen. Also die Schauspieler haben das angeregt und wollten das unbedingt machen und Rick Ostermann, der Regisseur auch. Jörg Himstedt war da auch nicht so abgeneigt und da gibt es jetzt noch keine Idee zu, aber mal gucken.
Das heißt, fast könnte ich neu formulieren, aus 1 macht 3.
Naja, es war ja dann erstmal das Kammerspiel praktisch neu aus dem Boden gestampft und mal gucken, ob das eine Fortsetzung haben wird.
Wie ist es insgesamt für dich als während Corona? Also das heißt, dieses Moment ist für dich ja ganz gut und positiv ausgegangen. Wie bist du als Drehbuchautor mit Corona umgegangen oder was hat das für dich bedeutet in der Zeit? Ist es schwieriger gewesen, leichter gewesen, weil man weniger Außenkontakte hat?
Teils. Also ich finde erstmal, wir Filmleute, Fernsehleute, wir Drehbuchautoren haben wenig Grund zu klagen. Wir klagen wirklich auf hohem Niveau. Also wenn man ganz ehrlich ist, scheint uns in der Krise die Sonne aus dem Arsch, verglichen mit Theaterleuten, verglichen mit allen möglichen anderen Kunst- und Kulturschaffenden, die eben nicht die Möglichkeit haben, jetzt zu arbeiten. Und wir können arbeiten und deswegen ist es Leiden wirklich auf ganz hohem Niveau. Es wird gedreht wie verrückt im Moment und wir sollten da das Jammern ganz, ganz leise vollziehen, glaube ich. Natürlich sind bei mir auch Drehs verschoben worden, wo nicht klar war, wird das überhaupt noch stattfinden. Ich habe ein Drehbuch für einen Wilsberg zum Beispiel nochmal sehr überarbeitet, weil in der Location, wo gedreht werden sollte, in diesem Antiquariat, das ging überhaupt nicht. Es war viel zu eng. Es musste also ein Grund gefunden werden, warum die Hauptfigur jetzt plötzlich in einem Fabrikloft wohnt. Berührungen und Gegenstände, die von Hand zu Hand gehen, das ging überhaupt nicht. Das musste komplett neu geschrieben werden. Komparsen raus, möglichst auch die Figuren, die nicht unbedingt gebraucht werden, reduzieren und so weiter. Also das war nochmal ungefähr 3 Wochen Arbeit mit der Ungewissheit, ob es denn überhaupt gemacht wird. Aber es wurde dann gemacht, es wurde dann eben später gedreht. Und man ist da als Autor ja immer mit im Risiko, weil am ersten Drehtag gibt es ja die letzte Rate. Es wurde auch gedreht, aber wie gesagt, das ist alles Leiden auf hohem Niveau. Ich habe mich nur von Anfang an eher damit auseinandergesetzt. Man arbeitet als Drehbuchautor ja immer in die Zukunft rein und stellt sich eine Welt vor, die es in 1 oder 2 Jahren, wenn der Film dann ausgestrahlt wird, in der Zeit, in der der spielt, wie die Welt dann ist. Und ich habe bei mir so festgestellt, mir war das nicht mehr klar. Ich wusste nicht mehr, wie die Welt in 1 oder 2 Jahren aussieht. Das wussten wir alle nicht. Und es gab nur Hypothesen. Und auch die Frage, werden wir in 1 Jahr jetzt mit Masken noch rumlaufen oder nicht? Und zeigen wir das? Bespielen wir das? Ist es da nicht so, dass die Zuschauer das vollkommen leid sind und überhaupt nicht sehen wollen? Also lauter so Fragen, die wo jeder selber irgendwie mit klarkommen musste und die dann aber auch natürlich mit Redaktionen abgestimmt werden mussten oder mit Regie, mit allem Möglichen. Und das war so eine Unsicherheit, wo ich dachte, okay, wie sieht die Welt denn aus in 1, 2 Jahren? Und ich weiß es immer noch nicht genau. Also die Geschichten, die wir jetzt gemacht haben, sind relativ zeitlos. Es ist auch nicht so, dass man bei Außenszenen im Hintergrund Komparsen mit Maske sieht oder sowas. Das ist komplett vermieden. Inzwischen glaube ich aber, dass wir eine Welt erzählen müssen, in der es Corona gab. Weil es wird die Welt verändern und es wird die Welt verändern, hat sie jetzt schon und es wird auch die Geschichten verändern. Und ich habe jetzt so damit angefangen, so in Kleinigkeiten. Also es gibt eine Geschichte, die ich gerade geschrieben habe, wo jemand ein Brautmodengeschäft eröffnet. Und das hat sie gekriegt, weil der Eisladen der da vorher drin war, wegen Corona pleite gemacht hat. Also es sind manchmal so Kleinigkeiten. Mhm. Oder in der Geschichte jetzt würde ich auch eine Frau erzählen, Geschichte jetzt, die ich pitchen würde als Roadmovie. Die hat eine Eventagentur und es stellt sich raus, die ist auch pleite gegangen, weil Eventagenturen während Corona haben natürlich ganz schlechte Karten. Ja. Und so weiter. Also man muss, glaube ich, diese Dinge bedenken, wenn man jetzt schreibt, dass es eine Welt gibt, in der es Corona gab.
Mhm. Ja, mir begegnet das auch mal häufiger nicht, dass ich Geschichten, Drehbücher lese, die ich schon vor einem Jahr oder so gelesen habe in der ersten, zweiten Fassung, wo jetzt dann plötzlich genau das auftaucht, was du sagst, wo im Nebensatz erwähnt wird, es gab mal Corona. Ne? So. Ja. Schwierigkeit ist natürlich genau das, was die Geschichte ist eigentlich die gleiche. Müssen wir was ändern? Ne? Ändert sich was? Das hast du ja auch angesprochen. Was ist da deine Haltung dazu? Also jetzt im Moment weiß es niemand. Insofern kann man das noch nicht entwickeln. Aber würdest du sagen, oder denkst du daran, dass du neben dem Satz, die Eventagentur ist pleite gegangen, dass sich da noch für die Geschichten was ändert? Dass du neu schreibst, was das betrifft?
Ich glaube, es wird inszenatorisch einige Fragen aufwerfen. Also zum Beispiel, geben sich Leute noch die Hand? So ganz simple Dinge. Also wird es dann noch geben? Also natürlich im Moment, wenn ich das Fernsehen einschalte, geben sich die Leute die Hand. Aber auf der Straße tun sie es schon nicht mehr. Ich weiß nicht, ob solche Sachen bleiben. Bei mir ist es auch so, ich bin wesentlich weniger gereist natürlich, fast gar nicht. Also es hat sich sehr viel auf Zoom und auf Teams-Konferenzen übertragen. Und mir fehlt das Reisen ehrlich gesagt gar nicht, aber mir fehlt das, mit Leuten irgendwo zusammenzusitzen. Gut, jetzt hatte ich das Glück, für den Hessischen Rundfunk zu arbeiten und das waren kurze Wege, das waren dann eben Reisen mit dem Fahrrad. Aber das mit Leuten zusammensitzen und über Geschichten nachdenken ist schon nochmal was anderes als per Zoom. Das sind Dinge, die sich ändern. Aber für die Geschichten, wie gesagt, ich glaube, es sind ganz viele inszenatorische Sachen, weil viele Sachen sind so in Fleisch und Blut schon übergegangen.
Also, aber das ist ja auch deine Aufgabe als Drehbuchautor, zu sagen, da steht vielleicht in der Szene, sie geben sich die Hand oder sie berühren die Ellbogen oder was auch immer. Das wäre ja auch etwas, was du dann schreiben müsstest oder könntest und müsstest. Ja. Also würdest du das jetzt machen?
Ich würde es schreiben, sie begrüßen sich. Und weil jetzt zwischen der letzten Drehbuchfassung und dem Film selber vergeht noch mal ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr, und da wird sich das schon wieder geändert haben. Deswegen würde ich sowas dann wirklich der Regie überlassen. Und ich weiß es ja nicht. Und in einem Dreivierteljahr weiß man das schon besser. Es ist was anderes jetzt zum Beispiel, wenn man eine Geschichte schreibt, wie ein Liebespaar sich kennenlernt. Also wann wird wieder geküsst? Und wie gefährlich ist das? Und wie ist das Thema zwischen den beiden? Es ist so ein bisschen wie in den 80er Jahren, als es AIDS gab. Also da war das auch plötzlich da. Es war da und es wurde erstmal nicht bespielt. Und dann gab es die ersten Filme, wo das eben bespielt wurde. Da war es aber ganz dezidiert Thema. Und ich glaube, bei Corona ist es eher so unterschwellig. Es wird Dinge verändern, auch wie wir auf Menschenmassen gucken, wie wir auf Partys gehen. Ich überlege mir zum Beispiel, was wird sein, wenn Corona erstmal kein Thema mehr ist in der Gesellschaft? Wird das anstrengend sein, wenn wir viele Leute auf einem Haufen treffen? Erstmal ja, glaube ich. Aber ich glaube, dann fängt so eine hedonistische Phase an. Also das geht so, glaube ich, direkt über in viel Konsum, viel Reisen, viele Orgien, viel Rausch. Das kann ja auch Thema eines Films sein.
Ja. Was würdest du sagen? Ist ja natürlich auch, da gibt es ja auch unterschiedliche Haltungen dazu, was nach Corona die Menschen lieber wollen. Eskapismus, also Flucht aus der Wirklichkeit, oder eher dann doch realistische, wirkliche Erzählungen, in denen Corona vielleicht sogar oder die Zeit mit Corona eine große Rolle spielt?
Ich glaube zunächst mal Eskapismus. Ich glaube, man hat die Schnauze voll davon. Ich kenne auch gar nicht viele Produktionen, wo das im Bild ist, wo es Thema ist, die in einer Corona-Welt spielen. Ich glaube, Grey's Anatomy macht es, aber auch nicht mit großem Quotenerfolg. Ich habe es bei Your Honor gesehen, die offenbar während der Produktion mit Corona konfrontiert waren und das so ein bisschen mitgespielt haben. Das war dann eher irritierend. Aber ich glaube, die Zeit, wo man dann wirklich so den Corona-Film macht oder die Corona-Serie, die mich total interessieren würde, und ich habe ehrlich gesagt dazu auch Papiere schon geschrieben, das wird ein bisschen dauern. Das ist vielleicht, also auch wenn der Vergleich wahnsinnig hinkt, aber 50er-Jahre-Filme aus Deutschland, die haben immer den Krieg im Hintergrund gehabt. Es war eine Welt, in der es diesen Krieg gegeben hat. Und manche haben sich dann eben auch mit dem Krieg beschäftigt, aber das kam dann doch eigentlich noch später erst. Und ich glaube, man braucht so ein bisschen Zeit zwischen den Ereignissen und der künstlerischen Verarbeitung. Wobei, ich war letzten Sommer in einem Theaterstück, als es plötzlich ging mit Schachbrettmuster und sowas, konnte man ins Theater. Und das war ein Corona-Stück. Also es war ein Stück, was umgeschrieben war. Es ging eigentlich um Gentrifizierung, aber der Autor hatte das umgeschrieben. Und die Idee war dann, die Kinos und Theater stehen leer, da werden jetzt Wohnungen draus gemacht und man kann sich da bewerben. Ja. Und ich fand das total erleichternd und faszinierend, das künstlerisch bearbeitet zu sehen. Und mich würde das auch unheimlich interessieren. Aber ich glaube, für das Gros der Zuschauer wird es erstmal Eskapismus sein, was ich auch gut verstehen kann.
Gut, ja, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke.
Ja, soweit dein Gespräch mit David Ungereit, Oliver. Und damit sind wir am Ende von unserer Sonderausgabe, die wir dazwischen geschoben haben. Wir verabschieden uns hier mal ganz lang und klanglos. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.